Deutschland.
Jaurum Deutschland.
Jaurum Deutschland.
Leute wie mich gibt es. Sie existieren. Ich existiere.
Ich meine, du bist ja jetzt keine Katze vor dem Spiegel.
Doch, ich war die Katze, ich war der Spiegel.
Krass, da ist so eine Kühlschrank und du siehst genauso aus wie die. Und plötzlich waren alle türkeistämmigen Frauen um mich herum, waren plötzlich Güljans und wurden von allen als Güljans irgendwie eingestuft und so.
Oh. Diese Folge nehmen wir auf aus unserem Berliner Hauptstadtstudio.
Einem unserer Berliner Hauptstadtstudios.
Aus dem Zoo.
ja, es geht um das Thema Vorbilder. Und wie du schon gesagt hast, ich weiß gar nicht, also es fällt mir gar nicht so einfach, auf Anhieb zu definieren, welche Persönlichkeiten oder Menschen mir sehr, sehr wichtig waren.
Shader? Wer ist denn die erste Person, die dir einfällt, die dich irgendwie beeinflusst und geprägt oder?
Es sind halt einige, so je nach Lebensphase und je nach Suche, in der man sich gerade befindet. Aber als ich ja so 3-4 Jahre alt war, wollte ich Bauchtänzerin werden. Und da hat mich Messdecker auf jeden Fall. Das war so ein Bauchtänzerin-Trio. Vielleicht kennen das ja unsere türkischsprachigen Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Schick, Schack, Schuck, Schick, Schack, Schuck.
Ja, gut,
ich kenne mich gerade so. Kennst du
das nicht? Wie geht das? Schick, Schack, Schuck?
Ja, das ist so das bekannteste Lied von dem. Es geht so Schick, Schack, Schuck. Schuck.
Geil.
Schick, Schack, Schuck.
Ihr müsst jetzt sehen, wie Schäder dazu tanzt gerade, ja. Die kleine Bewegung.
Aber es war eher Schultertanz als Bauchtanz.
Ja, ihr seht ja meinen Bauch.
Aber ich wusste nicht, wieso wolltest du mit 3-4 Jahren Bauch, also ist man überhaupt, da will man so zur Mini-Playback-Show oder so, wieso war das
ja,
so konkret?
Mini-Playback-Show habe ich ja nicht gesehen, also ich glaube, das habe ich mal erzählt in der zweiten Folge oder so, dass ich so ein Kind war, was sehr viel mit sich selbst beschäftigt war, auch unfassbar eitel. Also es gibt immer so Videokassetten, hör auf zu nicken. Diese Folge nimmt gerade schon irgendwie eine gewisse Fahrt an, die ich so. Naja, und dann, also Videokassetten aus alten Familienbeständen bin ich meistens immer vor irgendeinem Spiegel und habe so ganz lange, lockige Haare und dann schmeiße ich mal meine Haare durch die Gegend und bewege mich dazu und tanze. Und meine Eltern wollten halt auch mal, dass ich tanze. Ich muss sagen, Schäder, tanz jetzt, du musst tanzen. Und da gibt es auch so von meinem dritten Geburtstag so Aufnahmen, wie ich so im Garten stehe und dann kommt immer jemand und befiehlt mir zu tanzen und dann tanze ich so und gucke immer so durch die Gegend und chille und dann kommt wieder jemand und sagt, tanz weiter, dann tanze ich so weiter. Ja.
Aber also ich weiß gar nicht, wie ist es denn dazu gekommen? Also Messdecke, 3 türkische Frauen, die Bauchtanz machen.
Glaub,
und das hast du im Fernsehen gesehen? Oder?
Ja, aus dem Fernsehen.
Auf welcher Sender hat
das? Das war damals total in, so dieses Trio. Das lief irgendwie auf und ab im türkischen Fernsehen. So halt
im türkischen Fernsehen,
das frühe 90er.
Ja.
Ja, als ihr mittelalt wart, bis alt.
Das heißt, du warst in Köln, 3 oder 4 Jahre alt. Ihr habt türkisches Fernsehen, wahrscheinlich einen Sender oder 2 war das damals noch?
Nee, es gab schon mehr.
Ich glaube auch.
Ja?
Ja, ja.
Obwohl, stimmt, du bist ja nochmal, bei dir ist es dann sozusagen quasi Ende 90er schon.
Oder man hat, nee, aber auch vorher, man hat ja
per Satellit. Ach nee, Quatsch.
Ich bin Anfang 90 Anfang geboren. 90.
Man hat ja per Satellit, es gab ja, die türkischen Medien haben sich ja so verändert. Also erstmal hat man per Satellit die türkischen Sender geguckt und später haben all diese türkischen Sender irgendwie deutsche Dependancen gestartet. Dann hieß es so ATV, in der Türkei hieß es dann ATV Europa. Aber es gab immer türkisches Fernsehen. Schon irgendwie seit den 70ern gab es, glaube ich, Satellitenschüsseln und alle haben das klassische Bild der Straße mit Schüsseln.
Ja, aber es gab doch eigentlich nicht so viele Sender einfach auch in der Türkei. Also Privatfernsehen war ja auch, das ist doch da auch erst Anfang 90er, so meine ich das.
Ja, ja. Privatisierung, also, türkisches Fernsehen, Anfang der 90er, genau. Das so Post-Turgut Özal-Phase kam so die privaten Sender raus.
Ja, so viel dazu.
Aber das ist, ich glaube, die Fragestellung, auf die du abzielst, ist halt, woher kommen eigentlich unsere Vorbilder? Also sind die, klar, hättest du mit 4 Jahren vielleicht nur deutsches Fernsehen geguckt, wärst du niemals in Kontakt mit dieser, ist das eine Band? Mit dieser Band gekommen und hättest,
Tänzerin-Trio.
Tänzerin-Tanzkompanie.
Geil, wenn sie auch noch mit Band war und noch E-Gitarre spielen, wenn sie Bauchtanz machen. Das wäre richtig geil.
Und stattdessen hättest du halt vielleicht, keine Ahnung, hättest du Peter Maffay, wie heißt der Maffay?
Peter Maffay?
Geguckt oder wen auch immer und hättest Petri? Vielleicht Gitarrist werden wollen.
Petri. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen geschlechtergebunden ist. Also so schade das ist, aber es ist ja schon oft so, dass sich junge Mädchen oder die denken, dass sie jetzt junge Mädchen sein müssen, sich eher weibliche Vorbilder nehmen und die Jungs eher dann männliche Vorbilder.
Klar, weil Ufuks Vorbild ist Mehmet Scholl.
Sag's jetzt. Ach man, das war
ganz sehr,
so mit Trommelwirbel und so.
Ich mach das nochmal, ich geb dir Ufuk.
Hattest du denn
ein Vorbild und wer war das so?
Also erstmal haben wir, glaube ich, also ich zumindest relativ gemischt deutsches und türkisches Fernsehen geguckt. Da würde ich dich gleich nochmal fragen, wie das bei dir war, Scheda. Aber ich weiß noch, dass irgendwann halt sozusagen, ich habe Fußball gespielt im Verein und mit 7, 8, 9, der Name Mehmet Scholl halt das erste Mal so fiel. Und das war wie so eine Alarmglocke. Da ist einer draußen in der deutschen Medienlandschaft, der hat einen türkischen Namen und über den wird geredet. Der heißt Mehmet Scholl. Okay, verstehe ich nicht, aber Mehmet. Und das hat mich total irgendwie in den Bann gezogen. Ich wollte immer wissen, wer ist das? Wie ist der aufgewachsen? Wie ist er da hingekommen? Warum reden die über den? Will ich so sein wie der? Kann ich so sein wie der? Und ja, das war irgendwie war das wichtig. Das war so das erste Mal. Ich folge einer Person, will herausfinden, was ihre Biografie ist und habe dann halt herausgefunden, ich glaube, in einem Artikel in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung irgendwann. Wie es dann gab.
Wollte ich gerade auch fragen, so, ja. Das war ja so Prä-Internet-Ära. Genau, ja. So, wie hat man sein Vorbild?
Also wenn ich mich nicht falsch erinnere, war das Artikel in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung genau darüber, wo kommt dieser junge Mann eigentlich her, warum heißt er Mehmet? Und dann gab es halt diese Backstory mit dem Vater, der die Familie verlassen hat und so. Und ich fand das faszinierend. Das war die erste Geschichte, wo irgendwie dieser Prozess der Identifikation ein bisschen stattgefunden hat.
Wobei man dazu sagen muss, ich meine heute, wie du es gerade gesagt hast, so in Zeiten von Social Media etc., klar, es gibt jetzt, all diese Persönlichkeiten sind irgendwie nahbarer, sind auch irgendwie einfacher zu finden. Wenn du sagst, Mehmet Scholl war mein Vorbild, wusstest du eigentlich relativ wenig über Mehmet Scholl. Das Einzige, was er für dich als Vorbildfigur war, dass er halt einen türkischen Namen hatte, Vornamen hatte und dass er Fußball gespielt hat. Aber ich glaube, ich kann mich auch erinnern, ähnlich an Mehmet Scholl und dass es so auch bei mir irgendwie Klick gemacht hat oder aufgefallen ist. Aber ich glaube, es gab einfach gar keine News über ihn, was du hättest irgendwo lesen können.
Ich glaube tatsächlich, der erste Schritt ist sowas, jetzt werde ich super philosophisch, Akzeptanz der eigenen Existenz oder sowas, dass du sowas wie Leute wie mich gibt es, sie existieren, ich existiere.
Ich meine, du bist ja jetzt keine Katze vor dem Spiegel.
Doch, Mehmet Scholl war sozusagen ich war die Katze, Mehmet Scholl war der Spiegel.
Weil es einfach sehr, sehr wenige Vorbildpersönlichkeiten oder überhaupt Persönlichkeiten mit Türkodeutschen, wie man heute sagen würde, Vorbild in den Medien gab. Es gab einfach wenige Namen.
Gar nicht. Ja, in der Kindheit, wen denn?
Also es gab ja später so in meiner Kindheit Gülcan.
80er.
Bei Viva oder MTV?
Gülcan war bei Viva, ja.
Genau.
Das ist 90er.
Und das war dann auch so krass. Da ist so eine Gülcan. Und das war dann ganz witzig, dass dann so in meinem Umfeld dann so biodeutsche Freundinnen und Freunde auf mich zugekommen sind und meinten so, krass, da ist so eine Gülcan und du siehst genauso aus wie die. Und plötzlich waren alle so türkeistämmigen Frauen um mich herum, waren plötzlich Gülcans und wurden von allen als Gülcans irgendwie eingestuft und so. Weil das halt so, ja, die einzige weibliche, türkeistämmige Frau in der Öffentlichkeit war und irgendwie auch so ein Bezugspunkt für Menschen, die nicht eben Migrationshintergrund haben.
Aber was ich mich frage, wenn ich darf, an der Stelle, du wolltest sogar was anderes sagen, Gefuck?
Ich wollte nur kurz sagen, Scheda sieht nicht aus wie Gülcan. Als Zusatz, aber ganz wichtig, Scheda sieht überhaupt nicht aus wie Gülcan.
Als ich so 15 war und so mit meinen Augenbrauen experimentiert habe, kam ich ihr schon irgendwie näher als
Hattest
heute.
Du mal blonde Haare auch? Der hatte irgendwo
ich hatte auch mal blonde Haare, aber das ist noch nicht so lange her.
Okay. Aber was ich sagen wollte, ich meine Vorbilder, wenn wir über Vorbilder sprechen, und ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht auch, ich meine so Vorbilder bei mir kamen eigentlich erst so in der Vorpubertät, Pubertät, also so mit Interessen, die ich entdeckt habe. Weil dann, keine Ahnung, du beschäftigst dich mit Literatur, mit Theater, mit Film, was auch immer es ist.
Jeder Jugendliche.
Oder mit Musik, was auch immer, also man für Interessen entwickelt. Dort gibt es dann Vorbilder. So, und in deinem Fall, ich meine, klar, du hast Fußball gespielt, aber wolltest du Fußballer werden, dass Mehmet Scholl dein Vorbild war und du dachtest, krass, was auch immer er für eine Laufbahn hatte, bei Bayern München anzukommen, das ist mein Ziel, das will ich auch.
Nee, also das große Ziel, Fußballer werden, hatte ich nie. Aber man hat halt gesehen, dass einer sozusagen es geschafft hat, aus der Nichtbeachtung oder aus der Versenkung,
aus der Verachtung,
aus der Ausbeutung, in die Sichtbarkeit zu treten, also sichtbar zu werden, stattzufinden und irgendwo anzukommen, was größer und höher ist als das, was die Menschen, die in deinem Umfeld sind, machen.
Gut, jetzt stellst du Mehmet Scholl aber auch als sehr besonderen Typen dar. Also ganz ehrlich, Mehmet Scholl ist jetzt ein guter Fußballer gewesen.
Ich weiß gar nicht.
Und,
was hat das denn Mehmet heißt?
Aber der hatte, also ich finde, Mehmet Scholl ist jetzt, also auch heute so mit dem, was er so als TV-Journalist, was auch immer gemacht hat, oder Sportjournalist, Mehmet Scholl ist jetzt keine relevante Persönlichkeit, der man hochguckt, bei aller Liebe zu Mehmet Scholl.
Wenn du 7 oder 8 bist als kleiner Junge und Fußball spielst und da heißen alle, Stefan Reinhardt spielt den Ball zu Heribert, Heribert, Heribert spielt weiter, Flanke auf Klaus, Klaus, Kopfball, Latte, aber Martin hat den Ball gehalten. Und dann kommt er plötzlich so und der Ball ist bei Mehmet und du bist so, oh! Geil, Mehmet hat den Ball. Tor, Mehmet schießt ein Tor, Mehmet. Boah, Mehmet hat den Ball.
So ist doch klar, ja, das ist irgendwie so.
Ich meine, das ist ja auch das, was immer oft in so feministischen Debatten und so angestoßen wird, dass einfach junge Frauen auch Vorbilder brauchen und dass ihnen irgendwie Mut zuspricht und so, wenn sie sehen, okay, da ist eine Frau, die, weiß ich nicht, Bundeskanzlerin wird, Vorsitzende von Daimler, keine Ahnung, wer sowas werden will, aber ja.
Aber das ist immer was anderes.
Dass du einfach merkst, so, in der Situation, in der ich gerade bin, habe ich die Chance, sowas überhaupt erreichen. Also so einfach so deinen Erfahrungshorizont erweitert in der Hinsicht.
Aber ich finde, das ist auch nochmal was anderes, weil das eine, was Ufuk, also deswegen versuche ich diese Unterscheidung zu verstehen zwischen Identifikationsfiguren in den deutschen Medien, die halt gefehlt haben, und wirklichen Vorbildsfiguren. Also dadurch, dass er halt nicht Fußballer werden wollte, ist Mehmet Scholl für mich, aus meinem Verständnis, für dich eigentlich kein Vorbild, sondern er war die erste Identifikationsfigur in den deutschen Medien für dich. Oder in der deutschen Öffentlichkeit. Und das, was du gerade beschreibst zum Beispiel, irgendwie, keine Ahnung, wer auch immer hat es geschafft, irgendwo hin, das findet ja auch viel im Bekanntenkreis statt. Also zum Beispiel irgendwie der Cousin von wem auch immer ist Arzt geworden. Ach krass, ich will vielleicht Arzt werden, also ist das so ein Vorbildsfigur, wie hat er das geschafft? Weil man irgendwie auch sehr, sehr viel näher ist an dieser Person selbst. Und deswegen meine ich das Beispiel gerade, dass man dann, dass ich persönlich mit 14, 15 erst so angefangen habe, Vorbilder zu entwickeln, hatte einfach nur was mit einer gewissen, ja, so salopp formuliert, Karrieremöglichkeit zu tun, zu verstehen, okay, krass, wieso hat der solche Filme gemacht? Wie hat der das geschafft, so zu denken? Oder was ist so seine Entwicklung? Das beschäftigt mich immer noch. Ich gucke immer noch gerne biografische Sachen, Dokumentarfilme, lese irgendwie Bücher wie Daily Rituals, wo man so 100 Weltpersönlichkeiten hat und ihre täglichen Rituale nachlesen kann und sowas.
Ja, aber ich weiß nicht, ob du so viel Reflexion von einem 7-jährigen Ufuk
erwarten kannst. Ich weiß, was du meinst. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. Und vielleicht gibt es da auch unterschiedliche Typen. Also es gibt ja sozusagen Leute, die sehr gut Fanboy oder Fangirl sein können, bei denen das sehr emotional funktioniert, wo die einfach Leute anhimmeln und dann meistens vielleicht eher nachahmen. Das, was du beschrieben hast. Das
ist eine krasse Projektionsfläche dann
genau. Meistens. Für so. Und was du beschrieben hast, ist ja vielleicht eher inspirierende Persönlichkeiten, wo du selber aber von dir aus scheinbar ja schon mit genug Selbstbewusstsein ausgestattet warst, um die als Inspiration zu nehmen. Welchen Weg sind sie gegangen? Wie haben sie es genau konkret geschafft? Um da seinen eigenen Weg zu finden. Ich glaube, das sind schon zwei. Weiß nicht, vielleicht sind das zwei unterschiedliche Sachen.
Ich meine, es gibt ja auch so ganz spannende also Forschungsergebnisse aus der Soziologie, so Bourdieu hat das,
sorry. Oh Gott, das aber geht nee, so in das Akademische.
Nee, aber es geht eigentlich in die Richtung, dass man sagt, wenn du zum Beispiel ein Kind fragst, das aus einer Arbeiterklasse kommt und es fragst, was möchtest du später werden? Und diese Kinder sagen dann sehr, sehr selten, ich möchte irgendwie Arzt werden oder ich möchte ne, irgendwelche akademischen Berufe, weil sie sich immer an dem orientieren, was sie schon können. Und ihnen einfach in ihrer Erfahrungswelt nicht bewusst ist, dass sie darüber hinaus gehen könnten. Und es ist halt schon Kindern bewusst. Und das finde ich extrem spannend, dass eigentlich schon Kinder irgendwie so das Gefühl haben und auch von außen immer wieder gespiegelt bekommen, dass ihr Lebensweg auf eine gewisse Art und Weise determiniert ist. Und ich finde, dafür ist es halt sehr, sehr wichtig, Vorbilder zu haben, Identifikationspersonen oder inspirierende Personen, die dir zeigen, nee, es ist nicht so. Du kannst auch abweichen, also... Sorry.
Nee, sehr wichtiger Punkt. Sehr wichtiger Punkt mit dem Abweichen.
Muss ich auch was sagen. Ja, ich glaube, dass im Endeffekt findet sehr, sehr viel im Elternhaus dann trotzdem statt. Also wenn deine Eltern dich irgendwie dir das Verständnis geben, hey, du kannst machen, was du willst. Also zum Beispiel aus meiner eigenen Biografie, ich hatte meine Eltern haben mich zum Flötenunterricht, dann zum Saxophonunterricht geschickt, die haben mich zum Tennis geschickt, obwohl ich es eigentlich alles gar nicht so unglaublich wollte. Aber egal, was ich wollte, das wurde in irgendeiner Form ermöglicht. Also ich wurde dabei unterstützt, Sachen auszuprobieren, um dann festzustellen, dass ich keinen Bock habe darauf oder doch Bock habe darauf. Und ich wollte unbedingt Fußball spielen, dann durfte ich Fußball spielen, was auch immer. Und aber es gab zum Beispiel nie so, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass Eltern sagen, ach krass, du möchtest Klavier spielen, so nee, lass mal, weil das ist zu teuer, das ist nicht dein Ding, geh mal lieber zum was weiß ich was. Also und wenn diese Grenzen im Elternhaus nicht auferlegt werden, dann kannst du, glaube ich, dich selber besser finden und irgendwann deine Interessen definieren und daraus dann deine Vorbilder schaffen. Im Vergleich zu ach krass, das ist meine Grenze, da sollte ich erst gar nicht hingehen, weil wenn dir jemand sagt, dass du darfst nur bis zu diesem Punkt dich weiterentwickeln, dann wirst du auch keine Vorbilder finden, sondern nur noch Persönlichkeiten, denen du irgendwie nachäffst, vielleicht.
Ja, aber das ist ja ein strukturelles Problem, also es ist ja ein gewolltes strukturelles Problem, was im Bildungssystem verankert ist, was mich immer noch übertrieben aggro macht jedes Mal, dass ich diese Aufteilung von Menschen im Alter von 10 in Hauptschule, Realschule, Gymnasium einfach immer noch zum Kotzen finde.
Völlig falsch,
finde ich auch. Und wirklich da, also das ist eins der Themen, wo ich mich am meisten drüber abfacke, weil mir es einfach, also mir tut es quasi im Herzen weh, einem 10-Jährigen sein Schicksal so quasi vorzuschreiben und dem zu sagen, ja, bis hier noch nicht weiter.
Absolut, mich voll bei dir.
Da verstehe ich auch jeden Einzelnen, der sagt, ja komm, sorry, fickt euch für 1,3 brutto Rest meines Lebens arbeiten, scheiße ich drauf und mach meinen eigenen Weg. Vielleicht ist der sogar kriminell oder was weiß ich was.
Jetzt sind wir so bei dem Thema Chancengleichheit eigentlich. Also ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung dann.
Ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Also ich stimme da vollkommen zu, dass es irgendwie auch strukturelle Probleme hat, natürlich. Und ja, und dementsprechend eben es immer wichtig ist, Menschen einfach wahrzunehmen, ihnen Öffentlichkeit zu geben, die aus diesen Strukturen halt herausbrechen können und irgendwie auch einfach die zu sehen, so ich könnte das irgendwie auch.
Ja. Aber mal um das daran festzumachen, mit 7 fandest du Mehmet Scholl geil, mit 4 fandest du, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt, diese
Mesdeke
geil, aber mit 15 waren diese, was auch immer, natürlich gar nicht mehr relevant, sondern durch was wurden die ersetzt?
Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, okay, wenn wir ein bisschen persönlicher wieder werden, im familiären Umfeld, ich hatte immer den Eindruck, in diesem türkisch geprägten familiären Umfeld, gab es dann Onkel oder ältere Cousins, die als Vorbilder fungieren mussten. Die haben auch immer diese Rollen eingenommen, den kleinen immer, dass sie immer natürlich so versucht haben, sich von ihrer allerbesten Seite zu zeigen. Und erst 15 Jahre später hast du dann, wenn du selber alt genug warst, erfahren, ach, der hatte ein Alkoholproblem, ach, der war, 2 Monate war der gar nicht in der Türkei, sondern im Knast oder, weißt du, also es kamen dann irgendwelche Storys, Menschen dahinter, die überhaupt nichts mit diesen Vorbildern, mit diesem auch türkischen so, wir sind sauber, wir sind frisch rasiert, wir sind gut angezogen und wir sind total höflich und halten uns an all die gesellschaftlichen Normen und Regeln, dass es dahinter eine Welt gab, die ganz anders aussah. Und es wurde aber eine vorbildliche präsentiert. Und ich glaube, habe als Jugendlicher, glaube ich, sehr schnell gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und fand das auch nicht besonders i oder normak. So, ne?
Also ein guter Junge.
Ein guter Sohn sein. er ist ein guter Sohn, so, ne, der ganze Modus, fand ich todeslangweilig. Und dann gab es in der deutschen Gesellschaft, gerade in der Jugendzeit fing das dann an mit diversen Sachen, dass du gemerkt hast, ah, es gibt Erzählungen neben dem Mainstream, es gibt Subkulturen und da gelten andere Regeln und da ist irgendwie eine Freiheit und da habe ich Raum, um vielleicht selber nochmal rauszufinden, ob ich was anderes sein kann. Und da gab es definitiv Vorbilder. Und die waren oft aber auch tatsächlich eher im persönlichen, privaten Bereich. Und wenn es nur der Rockabilly war, mit dem man einen Tag auf irgendeinem Hilfsjob gearbeitet hat, einfach nur mit dem einen Tag zu verbringen und zu sehen, so, boah, krass, der hat irgendwie diese komische Frisur und diese Lederjacke und der lebt irgendwie ein anderes Leben. Was ist dieses andere Leben? Darf ich das auch leben? Ich will das auch leben.
In dem Kontext ist zum Beispiel aus meiner eigenen Biografie heraus, ich glaube, für mich war mein Vater immer ein gewisses Vorbild, Vorbildpersönlichkeit, zu der ich sehr hochgeschaut habe. Und klar, ich glaube, das gilt für viele. Und das Interessante ist, glaube ich, was ich so als eine kleine Anekdote mit erzählen mag, möchte, ist, dass ich zum Beispiel dann nach dem Abi mit meinem Vater zusammen gearbeitet habe, relativ lange. Und in dieser Phase dann halt auch die Macken von meinem Vater mehr und mehr kennengelernt habe, sodass ich angefangen habe, dass wir uns angefangen haben, irgendwie zu streiten. Und diese klassische Vorbildfigur, wo man immer dachte, weil der Vater, mein Vater kann alles, der ist toll, der ist so und so, das ist dann halt zerbröckelt in die reale Figur des Vaters. Und ganz interessant, damals ein Kollege, mit dem wir gearbeitet haben, oder unser Partner damals, der Dietmar meinte zu mir so, ja, hey, krass, guck mal, das, was du jetzt erlebst mit 20 mit deinem Vater, das habe ich mit 14 erlebt. Damals, also du erlebst es einfach sehr, sehr spät und deswegen kommst du gerade in so einen persönlichen Konflikt.
Ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ja die Eltern quasi bei Migranten häufig nicht wirklich als oder nur bedingt als Vorbilder taugen, weil man ihre eigene Unsicherheit, ihre eigene Hilflosigkeit bei vielen Themen irgendwann merkt, dass sie in einem Land, in dem sie die Sprache nicht so gut beherrschen, in dem ihnen Strukturen und Kultur ein bisschen fremd ist, sie sich nicht so gut orientieren können, dass sie da nicht so souverän und selbstverständlich agieren wie Biodeutsche.
Ich weiß ja. Sorry. Aber ich glaube, das haben Biodeutsche auch zum Teil. Also vor allem sozusagen die sogenannten Bildungsaufsteigerinnen und Aufsteiger, dass die plötzlich das Gefühl haben, ich bin meinen Eltern um einiges voraus. Also weil uns da einfach eine gewisse kulturelle Prägung unterscheidet, eine gewisse kulturelle Erfahrung. Ich glaube, dass die diese Erfahrung auch teilen. Aber ich glaube halt, dass es tatsächlich bei türkeistämmigen Familien, Kindern aus türkeistämmigen Familien noch mal krasser ist. Also.
Ja, und ich war, wenn ich das kurz sagen darf, es gab eine Zeit, in der ich sehr wütend deshalb war auf meine Eltern, weil ich den Eindruck hatte, dass sie mir nicht genug mitgegeben haben. So Spätpubertät irgendwie. Oder mich nicht auf Sachen vorbereitet haben, wo ich gemerkt habe, andere sind darauf scheinbar besser vorbereitet. Und ich muss da irgendwie alles mir selbst erkämpfen. Da war ich sehr wütend, bis ich irgendwann noch mal ein paar Jahre später mehr darüber nachgedacht habe und dann dachte so, boah, es ist einfach so hardcore, wenn ich mich in meinen Vater hineinversetze, der innerhalb der Familie für mich diese Vorbildfunktion des souveränen Vaters, der Strukturen versteht, der das Finanzamt versteht, der weiß, wie man bei der Bank einen Antrag stellt oder der weiß, was er machen muss, wenn ein Brief vom Anwalt kommt. Was das für ein Druck für den gewesen sein muss, diese Rolle zu erfüllen, bei gleichzeitig wirklich einfach teilweise fehlenden Skills. Also ne, sprachlich, vielleicht auch Bildung teilweise.
Ich meine, du hast ja selbst mal diese Geschichte erzählt in der Folge, als wir über das Wohnen sprechen, dass deine Eltern dich zum Beispiel als Kind damit beauftragt haben, dass du halt bei Immobilienmaklerinnen und Maklern anrufst und sagst, hallo, hier ist der, was hast du schon mal gesagt? Also hast du dir dann ein deutsches Pseudonym zugelegt. Und überhaupt erstmal diese Schwäche auch als erwachsener Mensch zuzugeben, sich das einzugestehen, dass du jetzt dein Kind, das 6, 7, wie alt warst du da?
Nee, ein bisschen älter, da war ich dann schon so 12, 13, 14.
Aber 12, 13, ja. Also bist halt noch ein krasses Kind so. Und sich selbst überhaupt diese Schwäche einzugestehen und dann damit irgendwie klarzukommen, ich finde, da steckt irgendwie eine riesengroße emotionale Leistung dahinter.
Aber was hattest du denn für Vorbilder in dem Altersrahmen dann, Sheda, mit 14, 15, 16?
Ja, also ich habe ja dann 10 Jahre türkische, kurdische, kaukasische Volkstänze getanzt. So. Das war dann halt so meine Freizeitbeschäftigung, die sehr viel Zeit eingenommen hat. Und da waren immer so halt die Frauen aus der Tanzgruppe, die irgendwelche Soli getanzt haben und so eine Sonderstellung hatten. Das waren halt so Vorbilder. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja eine ältere Schwester, 10 Jahre älter. Und darauf hätte ich euch eben auch angesprochen, wie das eigentlich ist, als Einzelkind aufzuwachsen, weil sie war für mich ein riesengroßes Vorbild. Also ich hatte ein riesengroßes Glück, dass ich meine Schwester hatte, die halt 10 Jahre älter war und die schon einiges durchlebt hatte und auch einige Konflikte mit meinen Eltern schon ausgetragen hatte und die mir da mal so Orientierung gegeben hat. Und ja, dann fallen mir schon so, sag ich noch mal, so die ganze Chronologie, weil mir fallen halt schon einige ein. So.
Aber ja, nenn doch mal ein paar.
Ja, ja, es wird jetzt ein bisschen kitschig, aber Madonna. Mhm.
Girls just wanna have fun.
Nee, eben nicht. Nee. Eben nicht die Madonna, sondern die Madonna, die zum Beispiel so Justify My Love, also wo ich zum ersten Mal so im Mainstream so eine Frau entdeckt habe, das ist auch noch gar nicht so lange her, die so selbstbewusst mit ihrer Sexualität umgeht und auch so ein bisschen aus der Objektposition rausgeht und sich nimmt, was sie will und extrem sexuell freizügig ist, aber ohne in meinen Augen je in diese Objektrolle zu schlüpfen.
Aber wie alt warst du damals? Also wie alt warst du da?
Also so Madonna verfolgt mich irgendwie schon länger, so seit, also so Spätpubertät hat es angefangen und ich habe mich tatsächlich so vor einem Jahr oder so jetzt auch im universitären Rahmen zum ersten Mal theoretisch mit Madonna auseinandergesetzt.
Weil es ist ja interessant, dass gerade diese sexuelle Freizügigkeit und das Selbstbewusstsein, womit Madonna aufgetreten ist, das muss ja zu einer Phase deines Lebens gewesen sein, wo du dich auch damit beschäftigt hast und nach Vorbildern gesucht hast vielleicht in der Öffentlichkeit.
Ja, unbedingt. Und deswegen sind auch wahrscheinlich die anderen Vorbilder, die ich dann habe, komplett unterschiedlich. Also je nach Phase zum Beispiel, so Abitur, 13. Klasse, waren das halt ganz stark Lehrerinnen und Lehrer, weil ich dann irgendwie so meine intellektuelle Ader irgendwie entdeckt habe. So, ich war bis zur 11. Klasse, ich war immer sehr gut in der Schule. Aber gleichzeitig habe ich halt immer unfassbar viel rebelliert. So. Irgendwann wurde gesagt, ich soll eine Klasse überspringen, weil ich halt zu viel Radau mache und irgendwie ein bisschen so, die wollten mich ein bisschen loswerden, so die Lehrerinnen und Lehrer. Und dann so 12., 13. Klasse hat das so angefangen, dass ich irgendwie wirklich gemerkt habe, so langsam finde ich einen Zugang zu dem Stoff so. Es ist nicht total weit weg von mir. Und da waren es halt Lehrerinnen und Lehrer, mein Philosophielehrer, der mich ganz krass geprägt hat, meine Deutschlehrerin, Frau Schulte. Liebe Grüße von hier.
Also, wenn ich das zusammenfassen kann, ich habe die ganze Zeit so ein Bild von dir als Jugendliche gemalt in meinem Kopf gerade. Und ich sehe dich irgendwie in deinem Zimmer mit so einem Plakat von Mesdecke, diesen 3 Bauchtänzerinnen. Es läuft Madonna, dazu liest du Hannah Arendt. Und ist ein bisschen Baklava. Kommt das hin?
Ganz aber, genau so.
Aber das ist genau. Tatsächlich eine ganz lustige Frage. Was hattet ihr denn für Poster bei euch im Kinderzimmer?
Ich weiß nicht, ob ich das sagen will.
Hattest du auch so Boybands?
Also, nee. Ich war ja ein großes Fangirl, aber von anderen Boys. Und zwar Boys, die Politik gemacht haben.
Mhm. Und dann hattest du wirklich so Deniz Gezmiş.
Ja, Deniz Gezmiş, ganz Poster. Genau. Deniz Gezmiş,
das ist das klassische.
Mustafa Sander.
ich hatte ja auch so ein Che Guevara-Poster bei mir an der Wand. Das ist halt, ich hatte auch Che Guevara-T-Shirts. Das ist halt so, ich glaube.
Müssen wir vielleicht noch ganz kurz erklären, wer Deniz Gezmiş ist. Das war damals in der Türkei in den 70er Jahren der Anführer der türkisch-kurdischen Studentenbewegung. Der wurde dann während des Putsches 1972, glaube ich.
73
erhangen. Genau. Und er ist immer noch so die Ikone in sämtlichen linken Bewegungen aus der Türkei, in der Türkei.
Es ist halt aber, das ist ganz interessant, weil diese ikonografischen Persönlichkeiten, die eigentlich gar nicht mehr so Vorbilder sind, sondern also mehr als ein Vorbild sind, das sind halt so Rockstars. Also ich finde, so Che Guevara ist halt auch mehr ein Popstar oder mehr ein Rockstar als eine klassische politische Vorbildfigur. Und das hat was mit der Vermarktung Che Guevaras zu tun im weitesten Sinne.
Also irgendwie, dass man eine Bewegung emotionalisiert und irgendwie Emotionen von sämtlichen Leuten auf eine Fläche kanalisiert.
So ein Pathos drumherum schafft. So
Märtyrer.
Genau, oder, ne? Und das finde ich ganz interessant, weil zum Beispiel Che Guevara, ich war halt oft irgendwie in einer politischen Suche nach irgendwas. Wo kommen die Tränen?
Nee. Aber warte mal, ich glaube, ich habe es gerade eben. Also, du hattest schon Che Guevara-Poster in deinem Zimmer. Das ist ja ultra witzig.
Warum?
Weiß ich nicht.
Ich war sehr, sehr link. Also ich war link. Sehr links. Ich war sehr, sehr link. Also ich war bei meine. Ich komme ja aus einer sehr linken Familie. Irgendwas ist hier los.
Bitte, bitte.
Du kannst es nicht mehr aushalten.
Nee, ich bin ganz entspannt.
Ich war sehr links, ich bin sehr links sozialisiert von meinen Eltern. Ich komme aus einer sehr linken Familie. So mit 14, 15 war ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich radikal links war. Und ich weiß auch nicht, ob ich, also ich war auch in autonomen Szenen unterwegs ein bisschen. Ich war auf Demonstrationen, habe irgendwie Steine auf Nazis geworfen. Und diese ganze Phase.
Das werde ich immer noch machen.
Und diese Phase ich hatte dann tatsächlich ganz interessant, eine meiner für mich bedeutenden Lehrer war mein Geschichts-LK-Lehrer, auch eine gewisse Vorbildsfunktion, finde ich. Der damals zu meiner Verzweiflung, ich war dann relativ wütend, als er meinte, ja, wenn Sie heute nicht so denken würden, dann würden Sie später kein guter Demokrat werden. Und auf diesen Satz bin ich halt voll auf den losgegangen damals.
Wenn Sie so denken würden.
Also so links werden und so radikal werden heute, würden Sie später kein guter Demokrat werden, war so sein Ansatz. Worauf ich voll erbost war. Aber jetzt im Nachhinein denke, krass, in irgendeiner Form hat sich mein Leben einfach zu einem prinzipiell demokratischen Menschen entwickelt. Aber ich weiß gar nicht, das passt gar nicht so sehr inhaltlich hier rein, aber diese Vorbildsfunktion vom Herrn Mainz, ich kann seinen Namen auch nennen, der verstorben ist vor ein paar Jahren. Der hat mich wirklich sehr gefördert. Also ich bin auch in ein Förderprogramm reingekommen bei uns in der Schule durch ihn. Und das war schon jemand, der irgendwas an dir entdeckt, irgendwie eine Fähigkeit sieht und dich versucht weiter zu pushen. Davon hatte ich nicht sehr viele Menschen um mich herum. Das war einer der wenigen. Und deswegen ist er auch so eine gewisse Vorbildsfunktion. Und auch die Art und Weise, wie er war, sehr, sehr, sehr ruhig, sehr besonnen. Einfach ein Mensch, der versucht hat, irgendwie sehr pragmatisch Sachen zu beurteilen. Also ich habe da so eine gewisse Rationalität bei ihm gelernt. Er hat mich schon sehr geprägt, dieser Mensch, in 2 Jahren Geschichts-LK.
Krass.
Ich frage mich gerade im Moment, bevor Ufuk endlich alles raushaut und nicht mehr in sich hineingrinsen muss. Also ich höre das von total vielen Freundinnen und Freunden mit Migrationsgeschichte in der Familie, dass sie wirklich immer meistens so ein Lehrer, eine Lehrerin, die sie so ein bisschen an der Hand genommen hat und ihnen besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ich habe das zum Beispiel auch letztens, da habe ich ein Interview geführt mit einem Bekannten von mir, der schwul ist. Und der auch ganz lange damit gekämpft hat, irgendwie in so einem Akzeptanzprozess. Und der auch einen Lehrer hatte irgendwie, der ihm dann gesagt hat, ey, es ist vollkommen okay. Und gemerkt hat, so, der braucht irgendwie Hilfe, der ist am Hadern so, ich gehe mal ein bisschen mehr auf den zu. Aber ich frage mich grundsätzlich jetzt eigentlich, ist es so, dass eigentlich alle, also wie war das bei dir, Ufuk zum Beispiel, hattest du auch so Lehrerinnen, Lehrer, wo du das Gefühl hattest, so die schenken dir mehr Beachtung, vielleicht gerade, weil du Migrationsgeschichte hast, und ist das eigentlich cool? Also ist das nicht gleichzeitig auch so was etwas Herablassendes, etwas so, wie soll man das nennen?
Aber ich würde das, also jetzt gerade bei Herrn Mainz würde ich das überhaupt nicht so nennen. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Türke war oder sonst war. Also das darauf, nee, weil wir hatten auch irgendwie andere Migrationsschüler in der Klasse oder auch deutsche Schüler. Er hat, glaube ich, alle gleich behandelt. Aber ich weiß, was du meinst, so eine gewisse, hey, ich fühle dich jetzt an der Hand und integriere dich so ein bisschen, ich mache mir jetzt zur Aufgabe, den Türken mit zu integrieren
so
in die Gesellschaft.
Ja, das ist so, wir sind total nett, weil wir jetzt 2-mal in der Woche zu uns nach Hause einen Flüchtling einladen und wir sind, weißt du, total großzügig. Und dann, ich finde es toll so, ich meine, diese Lehrer gab es auch in meinem Leben, aber gleichzeitig frage ich mich heute irgendwie, ob das nicht auch schon so aus so einer Großzügigkeitsmentalität herrührt.
Ich finde es,
da höre ich schon wieder so ein Deutsch-Hate.
Es ist auf jeden Fall legitim, das zu fragen. Ich wehre mich bei dieser Frage automatisch und stelle mich automatisch auf die Seite der Lehrer, die mich gefördert haben, weil in meinem Fall war es auch so, dass ich diverse hatte, wo ich definitiv eine besondere Behandlung bekommen habe. Und das hatte, glaube ich, auf jeden Fall was mit dem Migrationshintergrund zu tun. Ich hatte Frau Schneppendahl, Deutschlehrerin, Klassenlehrerin, die so weit gegangen ist, dass ich ab der 7., 8. Klasse hat sie mich alle paar Wochen zu sich nach Hause eingeladen, hat sie mir immer einen Auftrag gegeben, welches Buch ich lesen soll. Da musste ich ein paar Wochen später halt dieses Buch mit ihr besprechen. Und es ist schon, ich glaube, etwas sehr speziell, dass eine Lehrerin dich alle paar Wochen nach Hause einlegt, dir einen Auftrag gibt im Buch, und da ging es definitiv darum, mich besonders zu fördern. Ich hatte Herrn Olzneuer, der ein bisschen strenger war, aber ähnlich, also wo nicht ganz so krass wie Frau Schneppendahl, aber der sich vor allem auch um meine Eltern, also die versucht hat, irgendwie zu integrieren in diesen Prozess des, wie machen wir aus diesem Jungen einen guten Gymnasiasten, damit er als Vorbild dienen kann irgendwann. Also ich will das nicht missen, die haben mir unheimlich viel gegeben, und ich finde, es ist eine sehr schwierige Position, in der man da ist, wenn man jemanden fördern will, gerade weil er sich von den anderen unterscheidet. Aber was willst du denn da machen? Also irgendwo.
Ja, ich glaube, das ist einfach eine Frage, die, wo ich auch keine einfache Antwort drauf weiß. Weil einerseits habe ich ja gerade eben selbst gesagt, ich will ja auch nicht schizophren wirken, dass Vorbilder extrem wichtig sind, zum Beispiel auch Vorbilder mit Migrationsgeschichte. Aber gleichzeitig, was man dann tut, zum Beispiel als Mehrheitsgesellschaft, wenn dann eben es Menschen mit Migrationsgeschichte geschafft haben und alle sich unfassbar darüber freuen, was ja eigentlich damit gesagt wird, ist, so die Mehrheit schafft es nicht und deswegen müssen wir die paar, die es geschafft haben, extrem feiern und hervorheben.
Aber das ist doch in der Mehrheitsgesellschaft genauso. Also quasi.
Die meine ich, ja. Oder meinst du auch so innerhalb der Deutschen?
Genau, ja, das ist doch eigentlich genauso, dass die, die besonders erfolgreich sind, werden hervorgehoben, während die Masse quasi sich an denen orientieren oder.
Ja. Ich finde das auch ein schwieriger Ansatz, weil es ist so, ja, dann sollen sie es lieber gar nicht machen, oder was?
Nee, das nicht, aber es sind halt zwei Seiten der Medaille.
Das ist so ein bisschen wie der Pro- und Contra-Artikel von der Zeit.
Ich mache immer Pro und Contra.
Der nicht geil ist.
Es ist ja auch eine grundsätzliche Frage tatsächlich mit den Vorbildern. Wenn du, eigentlich müsste es ja reichen, dass dir in der, weiß ich nicht, 6. Klasse gesagt wird, hey, übrigens, du wohnst in Deutschland.
Du kannst alles werden,
du darfst alles machen. Punkt. Mehr da brauchst du nicht zu wissen. Ja. Und dann bleibst du bei deinem eigenen Gefühl, merkst du, ich habe Bock darauf, ich mache das. Ich brauche niemanden, der mir sagt, du darfst das, du kannst das, sondern ich weiß, dass ich das schaffen kann, wenn ich einfach, weißt du, dranbleibe und mache, und ich darf das alles. Im Grunde, wenn man sich das komplett verinnerlicht, diese Attitüde, ja, brauchst du vielleicht keine Vorbilder.
Und gleichzeitig, ich meine, wenn man so ein bisschen heute schaut, ich meine, ich habe ja auch heute immer noch Vorbilder, und ich meine, die haben...
Sag.
Ja, ich überlege, also so Namen... Ich als Filmemacher habe ich natürlich sehr viele Filmemacher-Vorbilder. Das ist ja klar. Es gibt sehr, sehr viele Filmemacher. Ach, da gibt es ganz viele. Also so die großen Filmemacher, irgendwie Fellini, Bergmann, Hitchcock, Godard, die Anfangsphase. Aber auch aktuell, also auch klassische Hollywood-Filmemacher, so quasi Paul Thomas Anderson, Michael Mann, all diese Leute, die mich sehr, sehr beeinflusst haben, deren Filme ich immer wieder aufs Neue geguckt habe, wo ich immer wieder auch so, keine Ahnung, David Lynch, die ersten Filme, also sehr, sehr viele einfach, eine ganze Liste.
Also alle.
Alle.
alle. Gibt es auch Filmemacherinnen und Filmemacher aus Deutschland? Ich meine,
ja,
wenn man
so
halt mit einem Filmemacher mit türkischem Migrationshintergrund spricht, erwartet man natürlich, dass er direkt Fatih Akın sagt oder so.
Klar, ja. Fatih Akın, das ist auch, hattest du auch, glaube ich, im Kopf gerade, ne?
Afuk? Ja, ich hatte das im Kopf, weil Fatih Akın war auf jeden Fall übertrieben prägend. Vielleicht Birol Ünal, aber vielleicht noch mehr tatsächlich. Also Gegen die Wand war natürlich für mich, ich weiß nicht, ich war Anfang 20, als ich den Film gesehen habe, und das war auf jeden Fall wie eine Offenbarung.
Mhm. Aber hat Fatih Akın dann für dich, also wenn du sagst, so eine Vorbildsfunktion, inwiefern hat dich das geprägt?
Ja, weil der sozusagen gesehen ist, ach, du kannst irgendwie so ein quasi wildes irgendwie so erschienen lassen mit seiner Lederjacke und seiner Art zu reden und den Haaren, wie die hingen, bla. Du kannst dieses wilde Leben führen, das aber trotzdem mit so einer türkischen Kultur verbinden. Du kannst da Grenzen überschreiten, du kannst da forsch sein und trotzdem aber auch so eine gewisse Form von Melancholie vielleicht mitnehmen.
Also du hast dich dann eher mit dem Protagonisten des Films identifiziert.
Das war jetzt erstmal zu Fatih Akın und seinen Filmen quasi. Und dann habe ich mich aber zu der Zeit auf jeden Fall mit Birol Ünal, ja, ich war fasziniert einfach von diesem
Der Hauptdarsteller.
Genau, Gegen die Wand. Mit diesem kaputten Charakter, der wirklich komplett freigelöst von allen Konventionen scheinbar ein etwas einsames und tragisches vielleicht auch Leben führt, aber das war halt unikat, der Typ. der war halt raus, der hatte es halt geschafft, sich von den Erwartungen, von den Klischee-Vorbildern zu lösen und so, zumindest ne, auf einer einfachen Ebene und das fand ich total
so ein richtig krasser Macho ist, ne? Also ich meine auch, der Protagonist bei Gegen die Wand ist halt schon ein richtig krasser Macho-Typ. Also muss man einfach so sagen. Also für mich ist dieser Film auch eine mega heftige Offenbarung. Also einfach in der Differenziertheit und Vielfältigkeit und Feinsinnigkeit, wie irgendwie dieses Milieu, aus dem er kommt. Und das, finde ich, macht Fatih Akın immer noch großartig. Also sowas gab es einfach vorher noch nicht aus Deutschland, dass so über Menschen und Milieus mit Migrationshintergrund, mit türkischem Migrationshintergrund irgendwie, die so auf diese Art und Weise repräsentiert wurden als sehr vielseitige Menschen. Aber dieser Protagonist ist halt schon krass.
Wobei Bülent Ünal, ich weiß gerade nicht, wie die Figur heißt, die macht ya auch eine Reise durch, ähnlich wie die Figur von Sibel Kekilli. Wird dieser Macho-Typ, der eigentlich am Ende seines Lebens steht oder quasi eigentlich abgeschlossen hat mit seinem Leben, durch diese Liebe oder durch diese Erfahrung mit ihr, geht er auch auf eine Reise und legt dieses ganze Macho-Gehabe mit der Zeit eigentlich ab. Sondern versteht sie mehr und mehr und ihren Freiheitsdrang mehr. Und ich glaube, da findet eine große Annäherung statt. Und er geht ja dann auch, fliegt ja auch in die Türkei und geht auf Suche. Da findet, glaube ich, auch ein großer Prozess statt. Aber
ich habe gerade Gänsehaut, weil wir über den Film sprechen.
Für mich ist es auch ein sehr, also ich habe den Film mehrmals geschaut, auch für mich ist es auch ein sehr bemerkenswerter Film tatsächlich. Ja. Und gar keine Frage.
So innovativ immer noch.
Und der hat immer noch absurderweise. Ich wollte kurz nachschauen, aber es ging gerade nicht. Aber der Film ist, glaube ich, jetzt 15 Jahre her. Berlinale 2005 oder so.
Auf jeden Fall vor der neuen Nase.
Vielleicht, ja. Und trotzdem ist das Thema oder das Milieu, das hat sich überraschenderweise gar nicht so unglaublich viel geändert. Ich glaube, es gibt immer noch diese Frauenfiguren, immer noch einige Männerfiguren, die an diesem Punkt stehen, dass sie keinen Anschluss finden an die deutsche Gesellschaft oder an die deutsche Gesellschaft. Und wir waren aber zu der Zeit ungefähr Mitte 20 oder sowas, also oder Anfang 20, ja. Ne? Was man natürlich auch nochmal so in Perspektive setzen muss, dass wir halt mit Anfang 20 das erste Mal eigentlich jemanden erlebt haben in Deutschland, der diese Themen, die uns irgendwie beschäftigt haben, mit ganz vielen Abstufungen, ich meine, diese beiden Figuren sind sehr speziell, aber dass dort jemand rauskam und gesagt hat, krass, guck mal, es gibt auch solche Geschichten, die vielleicht auch wir erzählen können. Es hat mich auch ein bisschen ermutigt, Filme zu machen in diesem Milieu.
Ja, definitiv. Dafür
danke Fatih Akın.
Ja, also gar nicht.
Fatih, willkommen zur nächsten Staffel.
In meinem Herzen, tief in meinem Herzen.
Und das Bemerkenswerte an der Stelle ist, also ob jetzt die Figur von Bülent Ünal oder Bülent Ünal selber oder wie auch immer, das ist halt eine einzige Story, über die wir hier gerade reden. Ne? Also idealerweise würde es ja ein Dutzend verschiedener Vorbilder oder Geschichten in der Art Weise geben, dass sich die Jugend oder auch wir immer noch uns mehr und mehr diese Sachen rauspicken können. Und ich finde, das findet halt in der deutschen Gesellschaft immer noch nicht statt. Es gibt einfach sehr, sehr wenige Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und als Vorbildfunktion auch heute funktionieren. Und auch diese Verantwortung übernehmen und zu sagen, keine Ahnung, wir sind vielleicht bereit, das in irgendeiner Form zu machen.
Boah, da muss ich ganz hart widersprechen. Ich finde ja gerade, dass wir gerade so eine Zeitenwende haben, wo durch YouTube, Internet und so weiter, aber auch teilweise schon im Privatrecht, Privatfernsehen oder öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da passiert ja unfassbar viel. Also da passiert ja genau das, dass ich das Gefühl habe, dass die junge Generation diesen Konflikt mit, hey, wenn du dich befreien willst von etwas, dann ist der Preis ein bisschen Einsamkeit. Dass die den gar nicht mehr hat, sondern das ist ein kollektives, multikulturelles Bewegung gibt. Das vor allem in der Musik siehst du das ganz viel. Dass sich der deutsche Pop-Sound mittlerweile anhört, als würde der teilweise aus, weiß ich nicht, Brasilien kommen. Und viele da einfach der jüngeren Generation, glaube ich, diesen Konflikt nicht mehr wirklich haben, weil sie viele Vorbilder haben.
Und was habt ihr?
Ich kenne keine jungen Leute.
Du bist doch selber ein kleines Baby, was erzählst du denn da? Du bist 25, oder 26, du bist doch selber noch ein Baby.
Aber trotzdem ist das nicht mehr meine Generation, diese ganze YouTuber-Geschichte und so. Also diese Art wirklich der einfachen Vernetzung, ich gehe raus und finde immer Gleichgesinnte und so. Also in meiner Pubertät war das nicht so.
Aber was habt ihr denn so zum Abschluss dieser kleinen Runde?
Lass ich noch weiterreden.
Was habt ihr denn aktuell so für Vorbilder? Wirft die Haare nach hinten.
Ich glaube, ich möchte am Ende einfach nur die Geschichte, die ich vor 20 Minuten erzählen wollte, erzählen.
Dann bitte. Das war der Moment, wo du gelacht hast.
Aber erstmal eure Vorbilder.
Naja, ich bin jetzt einfach in dem Bereich, in dem ich gerade arbeite, als Journalistin. Und ich hoffe, man kann das jetzt sagen, ohne dass hier die Bude eingerannt wird. Also ich tue es einfach mal. Dennis Yücel war für mich ein großes Vorbild, weil ich habe damals halt angefangen, Zeitung zu lesen. Und er war für mich einer der Namen, die halt immer wieder aufgetaucht sind. Und mit so einem krassen Selbstbewusstsein und einer Selbstverständlichkeit über Themen geschrieben hat, wo er auch mal ausgeteilt hat. Und ich habe auch damals zum ersten Mal mein Weg in Journalismus war eigentlich, ich habe da so einen Workshop gemacht damals in einer deutschen Tageszeitung und Dennis hat den Workshop geleitet. Und der hat mich total beeindruckt, ganz toll. Aber ja, heute auch ganz viele einfach Autoren und verschiedene Menschen aus der Branche. Ja.
Mhm. Ufuk, jetzt darfst du deine abschließende Geschichte mal erzählen.
Also, ich habe nämlich, als wir über Märtyrer geredet haben, kam mir der Titel sofort in den Sinn zu dieser Geschichte. Der Titel ist Märtyrer und Märtyrer. Märtyrer einmal geschrieben mit Ä und einmal wie bei Auto, Märtyrer, also ein Auto mit mehreren Türen. Weil mein Vater mich sozusagen, um mir Orientierung zu geben und mich auch in die Ecke von, in das linke Milieu, in dem er unterwegs war, einführen wollte, hat er mich einmal mitgenommen zu so einer Veranstaltung, Denis Gesmisch Anomal GGC. Also sozusagen
Denkveranstaltung. Denis. Yücel. Yücel ist reich, oh Gott, Gesmisch.
Den türkischen Che Guevara sozusagen. Und es war im Ruhrpott, im Bottrop meine ich, in einer Schulaula. Und wir sind da hingefahren in unserem Audi A4, frisch poliert, sauber bis zum geht nicht mehr. Ziemlich prollige Karre sozusagen. Und mein Vater hat, während wir in dieser prolligen Karre saßen, sehr viel über Linkssein und Denis Gesmisch und die Vergangenheit und die ganze Geschichte erzählt. Und ich habe zugehört und fand das alles natürlich total spannend. Aber da schon gemerkt, und ich bin, glaube ich, so 15, 16, irgendwas ist auch irgendwie ist auch komisch. Und dann kamen wir in dieser Aula an und alle parkten da, die ganzen linken Turkodeutschen. Und das Witzige war halt, dass jeder wirklich ein niegelnagelneues Auto hatte, das komplett poliert war und mega sauber. Und alle haben am Anfang, bevor sie in diese Aula reingegangen sind, erstmal über ihre neuen Autos geredet. Wie teuer das war, haben sie versucht, die ganze Zeit zu übertrumpfen, fanden es mega geil, dass sie sich jetzt diese fetten Karren leisten können. Bis es halt irgendwann losgehen sollte und die dann wieder reingegangen sind. Und dann kommst du in so eine Aula, wo dann so eine Kuba-Flagge ist und Fidel Castro hängt und Che Guevara und Denis Gesmisch. Und setzt dich da hin und denkst so, boah, irgendwas ist hier, stimmt hier einfach nicht mehr. Standet ihr vor eurem VW Passat und euren Audi A4s und Mercedesen und habt da geprollt wie die nix. Und jetzt macht ihr drinnen einen auf die linksten überhaupt. Und spätestens, als dann der Redner anfing mit, okay, und wir stehen jetzt auf, wir heben alle unsere linke Hand und singen linke jetzt Kraft. Erstmal ein Lied. Und dann wurde die Internationale gesungen und alle stehen auf und ich bin halt nicht aufgestanden. Obwohl mein Vater und meine Mutter, komm, steh auf, geht jetzt nicht. Und ich war so, nee, irgendwie, das stimmt irgendwas nicht mehr. Und damit war das dann für mich vorbei. Den Weg bin ich nicht gegangen. Ich bin nicht wie Shader zu...
Jedes Jahr zum Jugendcamp. Aber ich meine, man kann sich da sehr, sehr gut rausreden. Man kann sagen, wir sind ja nicht für Armut für alle, sondern Reichtum für alle. Das hat ja auch einer, so ein Typ von der Linken damals gesagt, der auch mit seinem Porsche rumgefahren ist, wo dann ein Journalist meinte, Herr Ernst, was soll das? Und er meinte, ja, ich bin für Reichtum für alle. Also.
Hoch die internationale Solidarität.
Ja.
Wacht auf, verdammte Lisa. Ja, Jim, was mit dir?
Das war unsere Folge zum Thema Vorbilder. Und danke fürs Zuhören. Das waren Jim.
Ufuk.
Und Sheda.
Und folgt uns auf Twitter übrigens. Wir brauchen ganz viele neue Follower auf Twitter.
Und auf Medion.
Wir sind nicht, ob wir da sind. Auf Facebook und auf, redet und erzählt euren Freunden.
Schickt uns Postkarten aus Kuba.
An
Ufuk-Jan.
At Google.
Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Baku.